Etihad hat Hoga informiert über aktuelle News aus der Welt der Hotellerie und Gastronomie. Von Tipps zur Optimierung des eigenen Betriebs bis hin zu steuerlichen Änderungen in der Branche. Einschalten, zuhören, erfolgreicher werden.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Etihad Hoga informiert. Diesmal zu einem echten Herzensthema von mir. Warum? Weil es geht um Bar und Getränke. Wer meine Vita kennt, weiß, ich habe auch 10 Jahre lang Nightlife da drinnen stehen. Und die Bar war immer ein ganz besonderes Momentum. Also in jeder Hinsicht, wirtschaftlich, aber auch emotional, tröstend, erfreulich, was auch immer. Also an der Bar passiert's. Und deswegen freue ich mich sehr, heute einen mega kompetenten Gesprächspartner hier bei mir zu haben und über das Thema Bar und was es für dich und dein Unternehmen für den Sommer 2026 und darüber hinaus bedeutet. Was kannst du damit machen, wenn in Zeiten, wo ein Nachtisch oder ein zweiter Nachtisch viel schwieriger verkauft ist als vielleicht ein zweites Getränk oder ein besonderes Getränk? Und dabei auf die Rendite zu achten, macht sicherlich sehr viel Spaß. Herzlich willkommen, Mohamed Daoud, oder wie ich auch sagen darf, Dada.
Unbedingt, danke schön. Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr, dabei zu sein und über dieses ganz, ganz wichtige Thema auch zu sprechen.
Die Bar oder überhaupt die Getränke in der Gastronomie spielen ja eine ganz besondere Rolle. Sie bestimmen die Rentabilität, sie bestimmen aber auch die Aufenthaltsdauer mit, also Essen natürlich auch, gar keine Frage. Ich möchte den Köchen jetzt auf gar keinen Fall nahe treten, aber du sagst selber auch von dir, Bar betreiben ist wie Liquid Cooking?
Schön, dass du es so sagst. Ja. Also Liquid Cooking ist tatsächlich meine Philosophie, die ich über die Jahre entwickelt habe. Meine große Leidenschaft kommt tatsächlich aus der Küche und nicht von der Bar. Und deswegen verbinde ich gern diese zwei Welten. Ich sehe sehr viele Überschneidungen, was die Küche und die Bar angeht, was heute zu wenig umgesetzt wird oder was sehr oft vernachlässigt wird. Und ja, die Bar sollte in meinen Augen auch so geführt werden wie eine Küche, vor allem in der heutigen Zeit, wo man sehr viel mit Produkten arbeitet, die jetzt nicht unbedingt haltbar sind, sondern die man verarbeiten muss. Es ist umso wichtiger, dass man seine Ware versteht, um daraus wirklich Rendite machen zu können, ja.
Jetzt hast du es gerade angesprochen. Was geht denn so typischerweise am allermeisten schief? Wenn du in eine Bar reinkommst oder in einen Betrieb, wo eine Bar drinnen ist, und dann ist das Erste, was dir auffällt, was?
Ja, mangelnde Systeme, würde ich sagen, ganz einfach ausgedrückt. Also mangelnde Systeme, mangelnde Struktur, wo man merkt, okay, die Abläufe laufen nicht Hand in Hand, die Wege sind viel zu lang, die Karte ist unverständlich geschrieben oder zu groß geschrieben oder zu breit. Das sind immer die kleinen Faktoren, die ich dann direkt erkenne, und ich erwische mich immer wieder, wie ich die Schritte zähle des Personals, wie lange sie brauchen, um eine Sache zu machen. Genau, das sind so.
Das ist ja fast schon wie bei uns. Wir versuchen ja auch, Systeme zu bauen, so effizient und schlank wie möglich, dass das funktioniert. Jeden Schnickschnack, den man vermeiden kann oder weglassen kann, möglichst weglassen, damit es schnell und effizient geht. Was sind deiner Meinung nach denn diese ganzen limitierenden Glaubenssätze? Barleute sind ja auch ein Volk, das sehr seinen Glaubenssätzen und einem gewissen Charisma nachhängt. Schumanns und Konsorten, wie sieht's da aus?
Gut, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, der wesentliche Punkt ist nämlich, dass Kreativität sehr gefeiert wird. Dadurch wird aber auch viel zu oft das System vernachlässigt, die Struktur wird vernachlässigt. Das heißt, alle beginnen mit der Kreativität, wollen noch kreativer sein, wollen die nächste Idee haben, wollen das umsetzen, aber die Umsetzung hapert dann, weil eben keine Basis, kein Fundament steht, auf dem man das bauen kann. Das heißt, für mich beginnt es immer mit der Struktur zuerst. Und dann kommt die Kreativität danach. Kreativität ist unheimlich wichtig, verstehe mich nicht falsch, aber zuerst kommt die Struktur, damit die Kreativität auch wirklich funktionieren kann. Also ganz einfach gesagt, wenn ich das noch sagen darf, eine kreative Idee ist erst dann wirtschaftlich wertvoll, wenn sie auch umgesetzt werden kann. Also wenn sie nicht umgesetzt wird, dann bringt sie auch gar nichts.
Und mit umgesetzt meinst du jetzt bestellt?
Bestellung ist auch wichtig, aber nach der Bestellung, was passiert dann? Wie schnell kommt der Drink dann an den Tisch? Wie schnell wird er zubereitet? Wie viele Handgriffe brauche ich überhaupt, um diesen Drink zu machen? Das sind alles Elemente, die zusammenhängen. Das heißt, ich gucke mir das Ganze gerne als ganzheitliches System an und die einzelnen Punkte spielen ja miteinander. Das ist ja ein Orchester, was da miteinander spielt und jeder Spieler, jeder Teil davon ist wichtig, dass er richtig funktioniert und zusammen funktioniert.
Sonst, Orchester ist eine sehr schöne Begrifflichkeit. Ja, ich kann mir, wenn das zu viel Hokuspokus, zu viel Show, zu viel Tamtam drumherum ist, dann habe ich einen Ausstoß pro Stunde, der vielleicht noch nicht mal den Stundenlohn des Barmanns ausmacht.
So ist es. Ja, genau so ist es. Ne? Also es kommt immer auf das Konzept auch, muss man auch sagen, drauf an. Also es kann sein, dass man eine Show drumherum machen will und muss, weil es zum Konzept passt. Das heißt, wichtig auch zu verstehen, wofür stehe ich überhaupt als Bar, was mache ich, was ist unser Konzept, wofür, für wen machen wir das Ganze. Und in dem Aspekt aber trotzdem zu schauen, wie kann ich dabei wirtschaftlich bleiben, das ist das Spannende. Weil es gibt unterschiedliche Modelle, unterschiedliche Formen, diese Struktur zu bauen. Und genau da setze ich an.
Wie weit würdest du das gewichten zwischen Produkte? Und die meisten, und viele kommen natürlich über das Produkt, die wollen den besten Saft, den besten Cocktail, den besten Alkohol mit rein, auch das nochmal so ein Thema, was ne, das Konsumverhalten der Gäste angeht, kommen wir aber später dazu. Mhm. Ganz viel Leidenschaft kommt eben über das Produkt und über die persönliche Passion zu dem Produkt. Meiner Beobachtung nach gelingt es aber in nur seltenen Fällen, das so zu übertragen auf die Karte, auf die Gäste, dass dann die Bezahlungsbereitschaft an der Stelle auch da ist, dass diese Leidenschaft dann auch bei den Gästen ankommt. Denn ich glaube, eins ist sicher, in die Bar ist noch nie einer gegangen, weil er ja so durstig ist. Also primäre Bedürfnisbefriedigung findet woanders statt.
Absolut. Das hast du richtig schön gesagt, tatsächlich. Ja, das Produkt ist eine Sache, ist aber nur ein kleiner Teil davon. Ich glaube, die Produkte sind eher für die Bartender wichtig. Wichtiger als für den Gast. Der Gast will einen Moment, er will emotional abgeholt werden, er will eine Atmosphäre, in der er sich wohlfühlt und wiederkommen will. Er will Konsistenz, er will eine Qualität, die sich wiederholt und nicht, dass einmal schmeckt's gut, beim nächsten Mal dann nicht mehr. Also das ist das, was ich da sehr, sehr wichtig finde. Produkte, zum Thema Produkten. Ich finde, für mich ist Nachhaltigkeit ein sehr, sehr großes Thema. Nicht nur für mich, ich glaube generell für Bars und für die Gastronomie und für die Welt an sich auch.
Wie definierst du Nachhaltigkeit bei einer Bar?
Sehr gut. Also generell auch also für mich auch und in meinen Systemen sehe ich drei Punkte, die sehr, sehr wichtig sind. Oder die zusammenspielen und die Nachhaltigkeit auch definieren. Der erste Punkt ist die Produktnachhaltigkeit. Damit wollen alle anfangen. Wir wollen regionale Produkte, wir wollen saisonal arbeiten, wir wollen die besten Produkte. Aber wenn das Team gar nicht bereit ist oder vorbereitet ist oder geschult ist, um die Produkte richtig zu verarbeiten, dann hat man das wortwörtlich in den Müll geworfen und kreiert damit höhere Kosten, als man eigentlich haben müsste. Also Teamschulung ganz, ganz wichtig. Und darüber, der dritte Punkt ist dann das System. Also wenn das Team nicht ein System hat, auf das es aufbauen kann, um nachhaltig arbeiten zu können, um die Produkte zu verarbeiten, weil zu viel los ist, der Stress ist, also zu viel los ist falsch, aber zu stressig ist, weil ja die Abläufe nicht richtig abgestimmt sind aufeinander, die Karte so komplex aufgebaut ist, dass man zu viele Handgriffe hat, dass man hin und her laufen muss, um ein Getränk fertig zu machen, weil einer, also die ganze Karte wird dann einmal durchbestellt. Funktioniert es dann noch? Das ist dann die große Frage und da hapert es meistens. Das heißt, für mich fängt Nachhaltigkeit immer wieder mit dem System an. Man baut ein super System, ein gutes Fundament, auf das man dann sein Team schulen kann und dann eben erst dann kommt dann die Produktnachhaltigkeit, dass man die dann richtig einsetzt und so umsetzt, dass sie auch funktioniert, weil mehr Komplexität braucht man nicht. Man braucht Klarheit.
Das ist ein sehr guter Satz. Ich möchte von dem System, von dem du jetzt gerade gesprochen hast, dass wenn du das implementierst, wenn du in eine Bar reinkommst und du fängst an, dieses System aufzubauen, haben die Bars dann an der Stelle oft zu viele Produkte oder reduzierst du das erstmal? Guckst du dir an, wie die Bar aufgebaut ist, wie die Laufwege sind oder auch das Konzept, was passt da rein?
Mhm, absolut, sehr, sehr schön. Also das allererste ist eben Transparenz zu schaffen. Idealerweise wöchentliche Transparenz. Und die Transparenz heißt, ich muss meine Zahlen verstehen. Ich muss verstehen, wie sich etwas verkauft. Ich muss die Rezepturen verstehen. Ich muss schauen, ob die Rezepturen auch wirklich umgesetzt werden. Weil man kann ja sagen, okay, ich habe ein Rezept, ich habe es auskalkuliert.
Du bist 17 Jahre Barmann gewesen und analysierst jetzt das Kassensystem und guckst, was sind die...
Also Barmann nicht nur. Ich habe von vorne an, war es für mich immer interessant, wie es dazu kommt, dass die Getränke auch qualitativ rausgehen. Nicht nur Getränke, Essen genauso. Ich bin direkt eingestiegen in Restaurantleitung und habe Betriebe geführt, aber war immer mit einem Fokus an der Bar. Die Bar ging erst dadurch, dass ich gemerkt habe, okay, die Bar und die Küche haben sehr viele Überschneidungen. Für mich war diese Kreativität sehr, sehr wichtig, dieser Geschmack, diese Erlebnisse, die man schaffen kann durch diese Verbindung an Geschmäckern, Präsentationen, die irgendwie auffallen, dieser Wow-Effekt, Gasp-Effekt, den die Gäste dann haben, wenn sie dann da sind. Und bin dadurch eben ganz schnell sehr früh auch in die Leitung reingekommen und habe sehr viele Zahlen gesehen und verstanden, oh, da muss man was ändern, so kann man.
Daher kommt dein wirtschaftlicher.
Da kommt mein wirtschaftlicher. Ich muss auch sagen, also da denke ich immer wieder zurück an Salvatore Calabretta, das war einer meiner Mentoren und der Inhaber damals, bei dem ich das alles gelernt habe. Und da hatte den schönen Spitznamen der Calculatore. Also Tore war sein Spitzname und Calculatore, weil er alles immer aufs Detail runtergerechnet hat, aufs Jahr gerechnet hat, da weißt du, was das heißt. Und dann ging es immer los und das war super, super wertvoll. Und ich finde eben, genau das ist ja der Punkt, dass man diesen ganzheitlichen Blick hat. Als Bar-Manager, als Bar-Mitarbeiter sollte man auch dafür geschult werden. Oder anders gesagt, es ist wichtig, dass man seine Zahlen versteht.
Und welche sind da die größten Fehler, denen du da so begegnest im Alltag?
Sehr, sehr gute Frage. Bei den kreativen Bartendern, die sind kreativ und das will man ja nicht absprechen. Die sind so kreativ und wollen das Neueste und wollen irgendwie von der Masse herausstechen und bauen dann Drinks, die so komplex sind, die Zutaten haben. Vergessen wir Komplexität, die zu viele Zutaten haben, die sich gut anhören, aber am Ende trinkt man und sagt, okay, lecker, aber muss es so viel sein? Kann man vielleicht reduzieren? Was will mir der Drink eigentlich sagen? Okay, ganz viele Zutaten. Wow, funktioniert es überhaupt? Und da kommen dann, wird gar nicht auf die Zahlen geguckt, was es am Ende kostet. Dann ist das auf einmal ein Wareneinsatz von 30-40%, wo dann sagt, okay, das ist absolut unnötig.
Bei einem Cocktail.
Wahnsinn. Wahnsinn, oder?
Das ist echt heftig. Das ist, dann wäre besser, er verkauft Bier.
Ja, absolut, absolut. Oder ein Wein. Ne? Ein Wein, der kann auch so einen hohen Wareneinsatz haben, aber dann macht man die Flasche auf und geht. Weißt du? Das ist halt auch ein Unterschied. Da ist nicht die Arbeitszeit mit dahinter. Dann kommen dann die ganzen Handgriffe, die noch dazukommen. Das sind alles Faktoren, die miteinander spielen. Also da würde ich sagen, die Kreativität ist zu hoch angesetzt oder zu
weit. Sollte man das als Barbetreiber dann voneinander trennen, dass ich auf der einen Seite habe, diese Spielwiese, Kreativität, da probiert man aus, aber dann gibt es auch Rezepte, die klar dokumentiert und du hast vorhin gesagt, gleichbleibende Qualität, gleichbleibender Wareneinsatz, eben auch das gleichbleibende Erlebnis dann beim Gast vorherrscht.
Ja, du nennst da verschiedene Aspekte, alle sind sehr, sehr wichtig. Also bei den Rezepten wichtig, dass man die dokumentiert, hundertprozentig. Einmal dokumentiert reicht aber nicht, man muss sie beobachten und schauen, wie sie in der Realität wirklich spielen. Das heißt, ganz einfach gesagt, wir haben ein Rezept aufgebaut mit 20% Wareneinsatz. Auf dem Papier stimmt alles, sieht super sauber aus. Am Ende der Woche hat man das 100-mal verkauft und merkt, Moment mal, der Wareneinsatz ist doch viel höher, 35% also anders als das, was man gemacht hat. Warum? Und da muss man wieder überprüfen, was kann man schrauben, wo sind die Fehler entstanden, dass der Wareneinsatz, der auf dem Papier so schön aussieht, auf einmal höher ist. Aber Dokumentation und Standards ist der erste Schritt, um auch Wiederholbarkeit reinzubringen, ja.
Also, wenn du jetzt nicht genau aufgepasst hast, wiederhole ich es gerne nochmal. Erstens, eine Rezeptur anlegen. Zweitens, diese aber auch nachkontrollieren. Das war gerade die Aussage von Dada und das fände ich mega stark, weil genau darum geht's. Es reicht nicht, das am Papier zu haben, sondern zu sagen, okay, das ist der Plan, so wollen wir vorgehen, das wird geschult, aber das wird auch kontrolliert und das muss am Ende bei rauskommen. Also die Nachkalkulation extrem wichtig. Wir haben bei uns, also im Setup, wenn ein neues Mandat bei uns anfängt, kriegt er eine Schwund- und Bruchliste.
Wunderbar.
ne, dann schreibt er rauf. Die meisten benutzen die nur in der Küche.
Genau das. Und da kommt Liquid Cooking wieder ins Spiel. Ne? Also genau da sehen wir eben, an der Bar passieren ähnliche Abläufe wie in der Küche. Küchen sind etwas geordneter, nicht alle, muss man auch wirklich natürlich sagen. Nicht alle, aber eine gute Küche ist viel organisierter, viel besser in den Abläufen strukturiert, weil das auch gelernt wird. Ne? An der Bar kommt man sehr schnell rein und keiner lehrt einen, wie man wirtschaftlich denkt. Keiner lehrt einen, wie man Rezepte richtig anlegt. Wie arbeite ich mit Excel überhaupt? Und dann kommt man ganz schnell in eine Bar-Manager-Position und muss auf einmal wirtschaftlich denken, muss auf einmal alles kontrollieren. Aber wer bringt es einem bei? Das ist halt immer der größte Fehler, meiner Meinung nach. Ja.
Wenn ich jetzt aber rein nur auf Wirtschaftlichkeit abstelle, dann lande ich irgendwann bei einer Speisekarte, die aussieht, Orangensaft und Zwieback. Mega Wareneinsatz, super, will man gar nicht haben. Oder vielleicht Kaffee und Zwieback, ne? Oder Tee und Zwieback. So, da will man ja nicht hin. Es braucht eine Rezeptur, es braucht eine Kulinarik, es braucht ein Gesamtbild des Konzeptes, was man dort an der Stelle anbieten möchte. Wenn ich jetzt mit der Nachkalkulation, mit der Kalkulation mich so aufstelle, mit meinem System, wie du das nennst, ja, das finde ich ein Begriff, der gefällt mir sehr gut, das habe ich aufgesetzt. Das betreibe ich jetzt. Wie vermittelst du das am besten? Und dann kommt dazu, dass das Ganze, du hast vorhin gesagt, nicht so kompliziert machen. Aber wenn ich die Bars, die ich so besuche, hoch und runter, Fermentierung, der Nächste macht noch irgendeinen Rauch drüber. Also die Bars versuchen ja eigentlich, die Komplexität noch viel weiter nach oben zu treiben. Bist du da jetzt der Gegentrend dazu?
Im ersten Schritt hundertprozentig. Ich sag, genau das meine ich ja. Ne? Man bricht erstmal runter. Für mich wäre der erste klare Schritt, die Karte so runter zu reduzieren auf das Minimalste. Warum? Dass man das, was man gerade auf der Karte hat, erstmal kontrollieren kann, beobachten kann. Dass man da dieses System einpflegen kann, wo man nachprüft, schaut, ob die Kalkulationen stimmen, ob die Getränke überhaupt bestellt werden oder nicht. Das ist ja auch ein wichtiger Faktor. Ich bin auch ein Kandidat, der das oft gemacht hat. Ich habe Getränke kreiert, die viel zu komplex waren, die vielleicht von 20% bestellt worden sind und dann noch nur einmal wieder bestellt worden sind insgesamt, weil sie zu besonders waren. Ein großes Beispiel, ein Zwiebelbutter-Martini. Ich fand es super interessant, ich fand es super kreativ, es hat mir auch super gut geschmeckt, aber für die meisten war das, nee, Entschuldigung, ich will keine Zwiebel. Naja, im Gibson, das war eine Abwandlung vom Gibson am Ende des Tages, aber ich habe den Gin nochmal gefatwashed mit einer Zwiebelbutter. Also ja, die Komplexität verstehe ich. Dieser Trieb zu sagen, hey, ich will so arbeiten wie eine Küche. Okay, aber lass uns mit den Basics anfangen. Lass uns nicht zu Schritt 100 gehen, wenn wir den Schritt 1 noch nicht geschafft haben. Und das ist, glaube ich, der erste Ansatz, um überhaupt dahin zu kommen, dass man mit Fermentation und so weiter nachhaltig arbeiten kann. Also da kommen wir wieder zum Punkt von Anfang an. Wir wollen diese Produktnachhaltigkeit irgendwie Beschleunigung besser machen. Und man liest sich gut ein und es gibt sehr, sehr gute Fachbücher mittlerweile da zu den Themen. Und kann einiges machen. Ich habe mich auch über Bücher sehr viel weitergebildet, aber dann hat man das alles fermentiert, dann wird es nicht verkauft. Was passiert mit der Fermentation? Die fermentiert weiter. Das ist ein natürliches Produkt. Ne? Also wenn man es nicht schnell genug abverkauft, dann ist das wieder Schwund. Ist das wieder Kosten, die man nicht gebraucht hätte.
Und das muss man gut im Auge behalten.
Unbedingt.
Was sind denn jetzt aktuell so die Bartrends jetzt mal von der Gastseite?
Mhm. Oh, von der Gastseite. Ich finde, also bei Trends muss man immer sagen, ich bin nicht für schnelllebige Trends.
Das ist immer noch der Aperol Spritz.
Immer wieder. Espresso Martini, Ponza Martini, das sind so die Begriffe. Gin Beso Smash, Jörg, du hast es geschafft. es gibt auf jeden Fall Favoriten, die immer wieder bestellt sind.
Du meinst Jörg aus Hamburg?
Genau, ja klar. Ja, genau. Genau, die Trends sind ja eine schöne Sache, aber ich bin nicht für schnelllebige Trends, weil auch die müssen in das System passen und die verändern sich dann Jahr für Jahr und dann muss man immer den Trends hinterherlaufen. Bin ich kein großer Fan von, weil erst muss das System stehen und wenn das System steht, dann kann man immer wieder die Trends mit reinbringen. So, das gesagt, die Trends, die ich immer wieder sehe oder die ich jetzt spezifisch sehr, sehr stark sehe, sind alkoholfreie Getränke. Alkoholfreies Trinken und Genießen, aber auf einem hohen Level starke alkoholfreie Getränke, nicht einfach nur die nächste Limonade, sondern wirklich etwas, was jetzt komme ich, Komplexität mit reinbringt.
Ein Widerspruch,
den ich doch mal nicht selber. Nee, aber Komplexität im Sinne von, es ist kein Drink, den man einfach runtertrinkt wie eine Limonade, sondern da sind Drink, so Drinkstopper nennt man das. Also, dass man trinkt und überlegt und es passiert was mit einem. Das ist machbar und sehr, sehr gut machbar. Und das ist übrigens ein alkoholfreie Getränke sind ein guter Weg, um seinen Wareneinsatz runterzuholen. Aber man kann viel, viel mehr machen, als was gerade auf dem Markt passiert.
Das ist interessant, denn mein Alkoholkonsum im Allgemeinen ist ja eher rückläufig am Markt. Also wohin man auch guckt, es ist nicht mehr die Menge. Mhm. Und das jetzt mit Drinkstopper, habe ich heute wieder was gelernt bei dir. Das ist aber ich weiß, was du meinst, welche Momente da jetzt angesprochen sind, die einem so innehalten lassen, weil man sitzt ja nicht da, weil man Durst hat, sondern der Drink erzählt eine Geschichte.
Absolut. Und man hat ja ein Wasser daneben meistens, ne? Und das Wasser ist ja auch wichtig, das ist ja für den Durst. Ein Drink ist ja mehr als das. Gut, also man sollte jetzt auch nicht eine Stunde lang an seinem Drink nippen, weil das auch wieder unwirtschaftlich wäre für die Bar, wenn man nur einen Drink in einer Stunde trinkt. Schöner wäre es, wenn man schneller trinkt, aber dafür muss das Glas
nicht so groß sein. Ich mag die Art, wie du denkst. Also das finde ich sehr gut, sehr gut. Also da haben wir wieder den dritten Teil der Nachhaltigkeit, diese ökonomische Nachhaltigkeit und nicht nur die ökologischen. Was sind denn deiner Meinung nach wirtschaftlich die größten Fehler, die momentan an einer Bar gemacht werden?
Die fehlende Kontrolle, würde ich sagen. Also man kontrolliert nicht genug, eben das, was wir vorhin angesprochen haben. Also man, im besten Fall hat man ein Rezept. Im besten Fall ist es nicht nur auf Papier geschrieben und irgendwo in einem Buch, sondern wirklich in einer Liste, die wiederholbar klickbar ist. Also ich arbeite sehr gern mit Excel, es gibt aber auch andere Plattformen, Excel oder Google Sheets sind sehr gute Plattformen. Es gibt aber auch andere Plattformen, die sehr gut sind. Ethel zum Beispiel benutzen viele, ist von einem Bartender aus England gemacht worden, auch umsonst. Super, super gute Strukturen und die gehen auch aufs Detail.
Wie heißt dieses Tool?
Ethyl. Ethyl wie okay. Ethyl.
Okay.
Ja, genau. Das ist der erste Schritt, um wirtschaftlich zu denken. Einmal die Rezepte festzuhalten und zu schauen. Oder, Entschuldigung, Klarheit reinzubringen. Transparenz, wie das Ganze funktioniert, ja.
Wie stehst du zum Thema Barfood? Ist das eher ein Hemmnis, bremst das oder ist das ein Renditekicker?
Naja, wer auf Barfood verzichtet, dem entgeht was, muss man sagen. Also Barfood muss ja auch nicht zu komplex sein. Barfood hilft auch dabei, Salzigkeit sage ich nur, man will mehr trinken. Also es kann auch unterstützend wirken. Ich persönlich finde das eine super schöne Kultur, beim Trinken was zu essen. Also immer Kleinigkeiten, es muss ja kein großes Ding sein, aber Kleinigkeiten währenddessen super, super wichtig. Und wer das jetzt nicht macht, hat, dem entgeht was auf jeden Fall. Was Umsatz angeht, was,
Meinst du, wie erleben?
Erlebnis angeht, ja.
Meinst du, wir erleben wieder eine Renaissance des Aperitifs? Kommt das wieder vorweg?
Ich glaube, wir sind dabei, ja. Also wir sind dabei, aber etwas moderner gedacht. Nicht mehr ganz so die starre Rituale, die man davor hatte, sondern es ist mehr an das Soziale gekoppelt, mehr an die Atmosphäre gekoppelt, mehr an niedrigerer Alkohol und mehr an die Drinks selber sind auch nicht mehr ganz diese bitteren Noten, diese Negroni, Aperol-Geschichten, sondern auch leichtere, frischere Sachen können sehr, sehr gut auch zum Aperitif dazugehören. Schöne Spritzvarianten sind super, aber mit Säure noch eingebaut. Da entsteht auf jeden Fall etwas. Und das Coole ist auch, das kann man als Bar sehr, sehr gut nutzen, weil das ja an der Zeit auch gekoppelt ist. Das heißt, nach dem Feierabend geht man noch mal ein bisschen raus und dann ist es nicht mehr dieses spät in die Nacht reinarbeiten, sondern man kann schon seinen Umsatz vom frühen Abend schon generieren. Funktioniert nicht überall, nicht jede Bar ist für Aperitifs gedacht und gemacht und weil die Atmosphäre ja nicht dafür da ist. Aber wer das machen kann und eine gute Location dafür hat, das ist auf jeden Fall ein spürbares Wiederbeleben, was da gerade passiert.
Ja, ich kenne das aus Zürich, der Apero, ganz normal. Und was Barfood angeht, ich habe dir erzählt vorhin, ich war gerade die letzten Tage in Barcelona. Mhm. Ne, die Spanier, also egal wo man hingeht, gibt's immer, die haben mit dieser Tapas-Geschichte natürlich eine super Voraussetzung. Aber ich gebe dir recht, es ist so ein bisschen dahin snacken die ganze Zeit, dann fällt es einem auch viel leichter, den zweiten oder dritten Drink zu bestellen.
Absolut.
Weil man will ja nicht, dass der Abend jetzt endet.
So ist es. Ach, das ist so schön. Hast du richtig schön schön gesagt. Genau darum geht's, oder? Dass man, ja, warum geht man denn raus? Warum gibt's denn überhaupt Bars? Warum gibt's denn die Gastronomie? Wenn man zu Hause kann man sich auch gutes Essen machen, gute Getränke machen. Aber es geht um die Atmosphäre, um dieses Gastsein. Also wohl aufgehoben zu sein, von einem Gastgeber bedient werden. Ein Gastgeber meine ich im Ganzen nicht immer nur, der nur die Getränke oder das Essen rausbringt, sondern wirklich dich abholt, Hallo sagt, willkommen heißt, weißt du? Das sind alles Aspekte, die sehr, sehr wichtig sind, die auch erst dann funktionieren, wenn das System von rein auch gut aufgestellt ist. Sonst rennt man ja nur rum, ist gestresst und kann sich gar nicht so um die Gäste kümmern. Das beeinflusst dann auch wieder die Atmosphäre. Man merkt, es ist alles miteinander verbunden. Ne? Also die Rezepte nicht richtig sauber sind. Wir machen mal ein simples Beispiel. Rezepte sind nicht sauber gelistet, man muss immer nachschauen, man muss irgendwie improvisieren. Es kommen mehr Bestellungen, da muss man umso mehr improvisieren. Der Kopf ist mit so vielen Sachen beschäftigt und man hat gar keine Zeit, eben Gastgeber zu sein. Und das ist leider ein großer Nachteil, was oft passiert.
Ich habe vorhin bei dir mal ein bisschen in die Zahlen gucken dürfen, also ein Projekt, das du mir mitgebracht hast, mal mit zum Veranschaulichen, was man so bewirken kann. Und ich war echt erstaunt von 30, 40 bis zu 60.000 Euro im Jahr quasi verlorener Umsatz, der auf der Strecke geblieben ist.
Nicht Umsatz. Umsatz ist, muss man separieren. Gewinn.
Oh! Gewinn sogar, also Respekt, also das und das beim Umsatzgröße von 300.000, also erstaunlich, was man da liegen lassen kann und was auch liegen gelassen wird, weil der Fokus eben nicht auf der Bar liegt.
Absolut. Also dann ist der Profit oft marginal und Profit ist, nachdem alle Kosten gedeckt sind. Das heißt, man hat ja auch einen Lohn, den man sich selber auszahlt als Inhaber. Und wenn man am Ende nur einen minimalen Profit hat, dann kann man weniger investieren in die eigene Bar. Und das ist schade, weil die meisten Inhaber, oder vor allem in dem Segment, in dem ich bin, die wollen ja was bewirken. Die wollen ja was Neues schaffen, die wollen was Großes schaffen, wollen Teil dieser großen Barbewegung sein. Aber wenn der Profit nicht da ist, um neu investieren zu können, dann wird es schwierig. Und das ist eben das Problem.
Also, von daher bist du auf guter Mission unterwegs. Mehr Rendite für die Gastronomie, für die professionelle Gastronomie, inhabergeführte Hotellerie. Also, wenn jemand zuschaut, der eine Hotelbar hat, die Hotelbar, der Klassiker des Treffens, des Sehens und Gesehenswerdens. Also von daher, Schumanns Barbuch ist auch gut, ja, aber hier eben diese 360-Grad-Blick in Sachen Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit, also Chapeau da. Da hast du wirklich ein sehr spannendes Umfeld und man merkt,
ich auch.
Ich denke, ich muss mal eine Kneipen- oder eine Bartour mit dir machen.
Sehr gerne.
Dass wir mal rumgehen und mal gucken. Ich glaube, ich kann noch einiges dazulernen bei dir. Ich sag vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Schön, dass du heute mit dabei warst. Und wenn jemand Fragen hat, wie gesagt, zögert nicht, kontaktiert uns, man findet uns überall in den gängigen Kanälen. Von daher vielen herzlichen Dank, toi toi toi, starken Umsatz, starken Sommer und vor allem starken Gewinn. Macht's gut, tschüss.
Das war ETA Latoga informiert, euer Branchenupdate für die Hotellerie und Gastronomie. Vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr keine unserer zukünftigen Folgen verpasst. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, würden wir uns über eine positive Bewertung freuen. Bis zum nächsten Mal.